Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andi.
Jetzt hat es ja wahrscheinlich schon der Letzte mitbekommen und die Letzte, dass Japan im Oktober wieder aufmacht.
Yay!
Wir haben uns ja schon ausreichend vorgefreut, wie wir in einer der letzten Folgen erzählt haben. Wir sind auch ganz gespannt, was unsere Miriam gerade macht, die jetzt heute losgeflogen ist nach Japan, also am Tag der Aufnahme.
Genau.
Da werden wir sicherlich nochmal mehr hören, was sie da so treibt. Also den Zahlen nach ist dieses Interview ganz gut angekommen. Wir haben natürlich keinerlei Feedback, aber für uns heißt das, ja, sowas können wir nochmal machen,
würde ich sagen. Und uns hat es auch Spaß gemacht.
Ja, genau.
Kannst du mir auch gut nochmal vorstellen.
Das ist das Wichtigste, ja. Wir sind ja immerhin sozialisiert und aufgewachsen in Deutschland, deswegen dachte ich mir, es gibt zwar Grund zur Freude, aber Vorsicht. Vielleicht sollte man sich auch nicht zu viel freuen, weil man weiß ja nie, welche Katastrophe noch vor der Haustür steht. Und das hat uns auf die Idee gebracht, mal ein bisschen über Naturkatastrophen bzw. Naturgewalten zu sprechen in Japan. Das ist ja so ein Thema. Hin und wieder gibt's mal die Frage, ja, was ist denn eigentlich mit Erdbeben? Ist das oft? Und was macht man da? Hast du da Erfahrungen mit Erdbeben gemacht?
Ja, also in dem Jahr, wo ich da war, gab es immer mal wieder Erdbeben. Gott sei Dank immer nur so kleinere. Das Fiese war, die kamen halt meistens nachts, ne? Also man liegt gerade so im Bett und denkt erst so, träume ich oder was ist das? Irgendwas ist komisch, bis man halt dann so wach wird und so merkt, ah oh nee, das ist ein Erdbeben. Und dann gibt's natürlich diese, ja, diese Leitlinien. Man soll sich entweder unter den Tisch setzen, also wenn man einen Tisch in der Nähe hat, einen stabilen, oder wenn das nicht geht, also ich hatte so einen ganz großen, riesigen Schreibtisch, wie von so einem Industriemagnaten oder sowas, der fast mein ganzes Zimmer ausgefüllt hat. Ich habe da nicht so richtig drunter gepasst. Das heißt, nächste Wahl wäre gewesen, mich in den Türrahmen zu stellen, weil das noch das andere stabilste ist. Aber wenn man jetzt nachts im Bett liegt und schlafen will, steht man dann wirklich auf und setzt sich unter den Tisch oder stellt sich in den Türrahmen? Also ich habe immer einfach so kindermäßig gedacht, das geht bestimmt gleich vorbei, ich mache einfach die Augen zu und schlafe weiter. Und meistens war es dann auch so, es war dann irgendwann wieder vorbei. Einmal hatte ich auch ein Erdbeben erlebt während des Unterrichts an der Uni, dass man gemerkt hat, oh, irgendwie plötzlich wackelt alles so ein bisschen. Sollen wir jetzt auch unter unsere Tische oder so? Aber da meinte auch die Dozentin dann nur so, ja, nee, das ist nicht so schlimm, das geht bestimmt gleich vorbei. Das heißt, wir machen einfach weiter. Und ein paar Mal, glaube ich, war es auch, als ich gerade in der Lounge war, also in unserem Wohnzimmer, wo ich gewohnt habe. Und da hat dann schon so der Bonsai über dem Fernseher so ein bisschen gewackelt und so, dass man dachte, überlebt das jetzt noch, muss ich ihn festhalten? Alle schauen sich so an, sollen wir jetzt unter den Tisch oder was machen wir? Ja, und im Endeffekt war es dann immer irgendwann wieder vorbei. Also toi, toi, toi. Und auch meine japanischen Mitbewohner, die waren jetzt auch nicht so, also die sind ja total drauf gedrillt, wie man sich zu verhalten hat bei einem Erdbeben. Das gehört ja zum Alltag. Aber wie gesagt, bei diesem kleinen Erdbeben, ich dachte, die schalten so um in den Naturkatastrophenmodus. Aber naja, letzten Endes haben die halt auch immer so gedacht, solange es so bleibt, müssen wir eigentlich nichts machen.
Ich glaube auch, dass man da so ein Gefühl entwickelt für die Stärke von dem Erdbeben und dann ist eigentlich bis zu einer gewissen Stärke klar, so naja, das geht gleich wieder vorbei. Ich habe zum ersten Mal so ein Erdbeben richtig erlebt am letzten Tag der Reise. Da war ich noch mit unserer alten Reiseleiterin, die mich eingearbeitet hat und wir haben in einem Hotel in der Nähe vom Flughafen übernachtet und ganz oben war so eine Hotelbar und da saßen wir dann, haben irgendwie was gegessen, irgendwas, Nudeln oder so. Und plötzlich wackelt das Hotel so ein bisschen, nicht stark, aber halt das erste Mal, dass ich das so richtig mitbekommen habe. Und eigentlich hat keiner reagiert, also die Kellner und so alle haben weitergemacht. Aber unsere damalige Reiseleiterin, die ist sofort also richtig blass geworden und so starr vor Schreck, dass ich sie schon so ein bisschen beruhigen musste, weil die hat in Kobe gelebt oder Osaka, also in der Nähe von Kobe auf jeden Fall, als damals in den 90ern dieses schlimme Erdbeben war und das hat die miterlebt. Seitdem hat sie wirklich wie so Trauma. Wenn es ein Erdbeben gibt, ist sofort Panik angesagt, weil das halt echt damals so schlimm war. Und was interessant ist, dass es ja mittlerweile diese Apps gibt, so Warn-Apps auch für Touristen über ja, Naturkatastrophen und sowas. Und manche Teilnehmer haben das halt eben auf ihrem Handy. Und wie das so oft so ist mit solchen Push-Benachrichtigungen und Handy-Apps, die machen einen meistens verrückt, ohne dass es irgendwas bringt. Und dann auch, Andi, es gab eben ein Erdbeben. Und wir waren mitten in Kyoto, irgendwie so unser Tagesprogramm. Aha, keiner gemerkt. So, na und? Wenn du halt tagsüber, wenn du irgendwie mit der Bahn fährst oder auch wenn du nur zu Fuß gehst, dann kriegst du ja teilweise gar nicht mit, wenn du im Straßenverkehr irgendwo lang gehst. Nur wenn du halt ruhig sitzt und gerade wenn du natürlich oben im Hochhaus sitzt, dann wackelt es natürlich nochmal umso mehr. Aber das meiste kriegst du ja dann eben gar nicht mit. Dann hatte ich auch einmal nachts in Futo, in diesem, wo wir in so alten Häusern übernachtet haben, also so ein bisschen so klapprige Holzhäuser. Ich wach geworden, was ist das? Das ist ein dickes Auto, was vorbeifährt und es dauert ja nur so ein paar Sekunden normalerweise, ne? Dann ist es schon wieder vorbei. Toi, toi, toi. So schlimme Sachen haben wir noch nicht direkt erlebt. Eine Sache habe ich indirekt erlebt. Das war, wann war das? 2016, glaube ich. Auch am letzten Tag der Reise. Wir waren noch zum Dank einen Drink in der Hotellobby, sind dann nebenan in die Nudelbar gegangen, haben noch was gegessen, getrunken, also zu dritt oder so. Und plötzlich Fernsehen, Dauerprogramm, dann war da auf Kyushu, Kumamoto, dieses ganz starke Erdbeben, also so richtig drastisch, dass da die Burg kaputt gegangen ist und ganz viele Dörfer zerstört und so. Ach, da war auch dann irgendwie komische Stimmung. Also in Tokio hast du davon nichts mitbekommen, aber das war so nach 2011 das nächste große. Das war irgendwie komisch, weil eben wir waren so, ja, morgen geht's nach Hause und man hat es nicht gespürt, aber in Japan war das lange dann Thema, also monatelang ging es eigentlich immer nur darum. Zum Glück haben wir das nicht mitbekommen. Wie sich so ein richtig starkes Erdbeben anfühlt, können wir mittlerweile ein bisschen nachvollziehen, weil wir, das kannst du ja mal erzählen.
Also wir waren in Fukuoka, um da mal so ein bisschen auch Kyushu uns das anzugucken. Ist das vielleicht interessant für eine Reise? Und ich fand, da gab es einige Punkte, wo ich dachte, das schauen wir uns mal an. Unter anderem ein
Vorsorge oder?
Ja, wie heißt das? Prevention Center.
Ja.
Also Disaster Prevention Center, genau, so hieß das. Da dachte ich, das ist ja mal spannend. Also da kann jeder teilnehmen quasi. Ich glaube, man muss ein bisschen was bezahlen und eine kleine Gebühr. Oder ist es sogar umsonst? Ich weiß nicht, oder nur für die Bürger.
Ich glaube, man musste sich nur anmelden irgendwie.
Irgendwie, also man durfte da auf jeden Fall einfach so hingehen. Und das haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal. Das kann ja, das wird bestimmt spannend und kann ja auch nicht schaden, weil dann lernt man halt wenigstens mal, wie man mit den Situationen dann umgeht. Und da gab es eben auch einen Erdbebensimulator. Das war sozusagen eine große Platte mit so einem Geländer drumherum. Und das war so ein bisschen eingerichtet wie so ein Esstisch. Also da stand ein Tisch mit Stühlen. Und ich glaube, da war auch Teller auf dem Tisch oder irgendwas. Und dahinter war so eine Leinwand, wo es aussah, als wäre man quasi in einem Wohn-Esszimmer. Auf jeden Fall sitzt man da. Und das fängt halt an, so ein bisschen zu ruckeln. Und auf dem Bildschirm wurde es quasi auch so gefilmt, dass man halt sieht, ah, jetzt wackelt die Topfpflanze, jetzt fallen schon die Bücher aus dem Regal und so. Und das wurde wirklich immer heftiger. Also man hat so richtig gemerkt, dass man mit dem Stuhl vom Tisch halt sich immer weiter entfernt. Also man muss schon so richtig mit aller Kraft so festhalten an dem Tisch. Also das fand ich wirklich gruselig.
Ja, ja.
Und dann haben sie halt immer gesagt, das ist jetzt Stärke so und so, das ist jetzt Stärke so und so. Also es war schon beängstigend.
Der hat auch noch extra noch so gesagt, das wäre jetzt so stark wie 2011. Und das ist wirklich, das vergisst man nicht. Ne? Das sind so Gewalten, wie wenn man als Kind so denkt, ja, naja, im Meer, wenn da eine Welle kommt, dann bleibe ich halt stehen. Oder wenn da ein Fluss, ja, da schwimme ich halt da gegen die Strömung. Aber das sind halt so Kräfte, da kannst du ja nichts mehr ausrichten als Mensch irgendwie.
Genau,
und so
man merkt halt, dass man so die Kontrolle einfach verliert. Also selbst wenn man alles gibt sozusagen, kann man dem nichts mehr entgegensetzen. Und das ist schon also unheimlich, aber eben auch ganz gut, das eben mal zu erfahren, um halt zu wissen, okay, das ist the real deal. So, dann setz dich bitte lieber wirklich unter den Tisch, also bevor dir dann da irgendwas auf den Kopf fällt, weil das ist ja auch das Schlimme, dass das ist ja quasi die größte Gefahr, dass dir halt Sachen auf den Kopf fallen oder dass es anfängt zu brennen, weil halt die Gasleitungen beschädigt werden. In Japan kocht man ja auch mit Gas und das ist quasi so allgegenwärtig. Ja, also das war wirklich sehr beeindruckend.
Was gab's da noch in dem?
Es war eigentlich so ein lustiges Setup, weil es waren Sommerferien in Japan. Wir waren da eben im August. Und außer uns waren fast nur so Grundschulkinder. Und die waren auch schon wie so Stammgäste, weil die anscheinend in den Ferien halt Langeweile hatten oder mit der Schule da vielleicht auch schon mal waren. Also die kannten sich quasi schon, das Personal kannte die schon. Die haben das nicht zum ersten Mal gemacht und wir waren dann da halt so die zwei Ausländer. Es war, glaube ich, noch eine Familie auch mit Migrationshintergrund, die da hingezogen war oder so. Ja, das war halt schon so ein bisschen lustig, dass wir da nur mit so einer Horde von so Grundschulkindern waren und uns eben auch schlechter auskannten. Die waren uns weit überlegen. Das waren schon so richtige Profis. Es gab nämlich unter anderem auch, was ich schon immer mal gern ausprobieren wollte, wie man richtig Feuer löscht. Es war halt kein echtes Feuer, sondern man war auch in so einem Raum mit einer großen Leinwand und auf der war dann ein Feuer. Und es hatte jeder einen Feuerlöscher mit Wasser war da, glaube ich, drin in dem Fall. Also halt nicht dieser Schaum wie in echt. Und dann wurde einem eben vorher gesagt, okay, wenn ihr seht, dass das Feuer brennt, dann müsst ihr das und das machen. Da musste man erstmal laut rufen, es brennt, Candida, also es brennt, auf Japanisch, und so drauf zeigen.
Ja, drauf zeigen.
Auch sehr japanisch, immer so zeigen, wo das Feuer ist. Also eigentlich auch total gut für alle anderen halt, dass die halt direkt wissen, wo. Dann zum Feuerlöscher laufen, den Feuerlöscher eben
entriegeln,
also wurde einem natürlich vorher alles erklärt. Und dann durfte man tatsächlich mit diesem Feuerlöscher, mit dem Wasser auf diese Leinwand spritzen und dann ging halt auch das Feuer aus, also... Ich weiß nicht, ob das einfach automatisch, also ob das so gefilmt war, dass es halt immer ausgeht, aber man durfte halt wirklich, da kam wirklich was raus quasi, das war das Tolle. Ja, es war irgendwie, es ist dann immer schon so ein bisschen aufregend, man will dann natürlich auch nicht verkacken vor diesen Grundschülern. Ne? Also das war schon spannend. Dann ging es darum, was passiert, wenn man sich jetzt in einem Gebäude aufhält, also so ein, sag mal eher so ein klassisches Hochhaus in Japan, ein Bürogebäude
oder
Wohnhaus oder Hotel. Und es ist ein Feuer ausgebrochen. Dann soll man ja zum Beispiel auch auf keinen Fall den Aufzug benutzen und man muss, wenn der Strom ausfällt, sich eben an dieser Notausgangbeschilderung orientieren. Und da haben die halt wirklich wie so ein kleines Labyrinth, das so, so ein Flur halt simuliert mit Abzweigungen und Türen, wo es dunkel ist, wo auch mit so einer Nebelmaschine
oben
so
der Rauch ist.
Simuliert wird, genau, als wäre halt schon, als hätte sich schon Rauch entwickelt im Treppenhaus. Oder im Flur. Und man muss anhand dieser Notausgangbeschilderung den Weg da rausfinden. Also so ein Escape Room.
Genau, und zwar im Hocken, weil man ja unten bleiben soll.
Genau, es wird einem eben erklärt, man soll sich was vors Gesicht machen, mussten wir auch, glaube ich, alle. Das, was man halt so hatte, also die Kleidung irgendwie oder wenn man einen Schal hatte oder irgendwas, sich um Mund und Nase binden. Und man muss in die Hocke gehen, damit man möglichst weit weg ist von dem Rauch. Und einer geht voraus, das war ausgerechnet ich in dem Fall. Und die anderen müssen sich dann so an der Kleidung so festhalten, damit keiner verloren geht. Und jetzt muss man eben auch drauf aufpassen, da gab es so ein paar andere Sachen, die geleuchtet haben. Man darf sich nicht ablenken lassen, man darf nur der Notausgangbeschilderung folgen. Es war schon wirklich aufregend. Ich bin dann auch am Anfang erstmal so losgeprescht und du meintest so, hey, lass mich nicht zurück. Also weil ich halt so war, oh Gott, schnell den Notausgang finden und habe nicht dran gedacht, dass ja hinter mir dann noch eine ganze Schlange ist, die ja mitkommen muss. Und dann haben wir es aber geschafft, uns da zu retten sozusagen. Es ist wirklich toll, wenn man das mal so nachspielen kann. Ja. Man ist da wirklich dann so ein bisschen unter Adrenalin und denkt so, also man hat jetzt keine Angst, aber es ist aufregend.
Ja, und ich finde halt wirklich, also ich glaube, dass mir das helfen würde im Ernstfall. Weil du es halt einmal gemacht hast, die Situation. Und ja, weil es eben auch so eindrucksvoll ist, bleibt das halt auch hängen. Also wie ich eben meinte, mit dem Erdbeben, das ist natürlich immer noch furchtbar schrecklich, aber dein Körper weiß schon so ein bisschen, okay, das passiert jetzt. Also darauf kannst du dich einstellen. Und bei dem Feuer auch. Bei dem anderen, was wir da gemacht haben, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also es gab dort so eine Tür, wie so eine schwere, so eine Stahltür mit einem Bildschirm oder sowas dargestellt, ein Flur. Und in diesem Flur bildete sich eine Art Flutwelle, also eine Überschwemmung, die auf die Tür zukam. Und jetzt war die Aufgabe, schließe die Tür. Deswegen, ich bin der Meinung, das war so eine Art Schutztür gegen den Druck des Wassers. Und dann gab es da drin in dieser Tür wahrscheinlich so eine Art Hydraulik oder so, die halt simuliert hat, die Kraft des Wassers, der man entgegenwirken muss. Und es war so schwer und der meinte dann auch so, ja, mach das mal zu zweit, mach das mal zu zweit. Also ich habe wirklich alles gegeben.
Ich auch.
Und du auch. Wir haben uns dagegen gedrückt und gepresst. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind ertrunken sozusagen. Jämmerlich ertrunken. Aber irgendwie haben es halt die Kinder geschafft. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht irgendeiner so mit einem Schalter oder so uns da so ein bisschen verarscht hat. Oder dass so ein Stresstest für die Ehe ist, weil das ist auf jeden Fall lange hing uns das so ein bisschen hinterher, so wie es gibt doch diesen Film, wo der die Lawine kommt und der Mann einfach so abhaut, ohne seine ohne seine Familie irgendwie zu schützen und dann überleben aber alle und sagen, wieso bist du einfach abgehauen? Also ein bisschen so war das, dass wir immer so dachten, wir haben es nicht geschafft, wir sind irgendwie beide abgesoffen.
Ja.
Und dann dachte ich auch immer noch, ja, und du hast mich in dem in dem brennenden Flur alleine gelassen. Also es war schon so ein bisschen auch ein Stresstest, aber das ist ja auch manchmal gut, dass man dann solche Konflikte dann verarbeiten kann.
Ja, ich sag mal eben lieber lernen. In so einem Disaster Prevention Center als dann beim echten Desaster.
Ja, danach gibt es nicht mehr viel zu verarbeiten, wenn man dann
ja. Ja. Und dann versteht man das, weil das kommt in Japan wirklich fast jeden Sommer vor, dass halt Menschen in ihren Autos ertrinken. Insbesondere gibt es so schöne Flussbetten in Japan, die dann im Sommer fast trocken sind. Das ist dann nur so ein Kiesbett und ein bisschen Fluss halt noch, ein ganz friedlicher. Und Leute machen manchmal den Fehler und campen dann dort. Und dann werden die nachts von Starkregen überrascht. Und die unterschätzen das eben oft.
Es geht in 0, nichts.
Genau. Innerhalb kürzester Zeit wird dieses kleine Bächlein oder dieses Kiesbett zu einem reißenden Fluss. Und dann flüchten sich die Leute oft noch zu einem Überfluss halt ins Auto, weil sie ja denken, da sind sie sicher oder können sie noch wegfahren. Aber das ist halt dann oft, ja, da, also es passiert leider wirklich fast immer, wenn wir da sind, dass dort Menschen und Familien halt ertrinken. Und das fand ich sehr eindrucksvoll.
Aber was es in diesem Center gar nicht gab, wenn ich so zurückdenke, war irgendwas mit Wind, oder?
Doch, wir waren auch in so einem Windkanal.
Ach echt?
Da hat man dann so eine Brille, so eine Schutzbrille bekommen. Und dann wurde das immer stärker aufgedreht. Dann kam halt auch so Windstärke so, Windstärke so. Und man konnte sich auch, glaube ich, irgendwo festhalten an so einem Geländer.
Ja, stimmt.
Und das war schon auch krass.
Stimmt.
Also wie stark das an einem dann rüttelt halt irgendwann.
Weil, also von all diesen Desastern oder Naturgewalten zum Glück sind wir ja verschont geblieben größtenteils. Aber Wind, da haben wir unseren Fair Share auf jeden Fall schon abbekommen. Ne? Also alles, was mit Taifun zu tun hat, da haben wir auf jeden Fall schon viel Erfahrungen gemacht, direkt und indirekt.
Wir haben ja in einer Folge schon mal erwähnt, dass wir nach der Reise im Sommer, die wir gemeinsam geleitet haben, nach Okinawa fliegen wollten. Und dann gab es aber ausgerechnet an diesem Tag so einen starken Taifun. Die Reisegruppe konnte noch abreisen. Toi, toi, toi.
Ja, so gerade noch, ne? Echt?
Ja, ja, so gerade noch. Ja. Und wir wussten aber schon, also unsere Flüge waren schon alle gestrichen, da ging nichts mehr. Und wir sind halt dann in dem Hotelzimmer geblieben. Wir konnten das dann halt verlängern noch spontan. Also weil gut, neu angereist ist an dem Tag dann wahrscheinlich auch keiner mehr. Und das ist halt auch relativ weit oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ein Stock, aber halt jetzt nicht im dritten, sondern halt dann schon so im sechsten oder höher. Und das ist dann schon auch so ein bisschen mulmig, wenn man dann zu den Fenstern rausguckt und man sieht halt, wie da draußen der Wind und der Regen tobt. Und dann weiß ich noch, laufen manchmal halt dann doch noch so vereinzelt Leute entlang, noch so mit dem Schirm. Und du denkst dir schon so, nee, komm, pack den Schirm weg, dann wird nichts mehr. Und die dann auch irgendwann halt so frustriert aufgeben. Du kannst den ja dann auch gar nicht mehr richtig zumachen,
wenn der Wind da so dran reißt. Dann wegfliegt und irgendwo rein.
Ja, ja, der kann dich verletzen oder andere halt. Also das war auch beunruhigend. Also da hatte ich schon auch so ein bisschen Schiss. Fällt dir mal noch eine?
Ja, ja, ich glaube, das war sogar unser gemeinsames Erlebnis in unserem, mal wieder in unserem alten, beliebten Ferienhotel an der Inlandsee. Da ist doch der eine Aufenthalt einmal so komplett ins Wasser gefallen. Das war sogar, glaube ich, war das auch während dieser Reise, wo alles so kacke war irgendwie.
Alles ein bisschen schief lief.
Und
kann sein.
Da war dann eben auch ein Taifun. Dann, ja, sie können leider nicht aufs Dach, sie können leider keinen Ausflug machen, sie müssen alle zu Hause bleiben. Mhm. Und dann war eben in der Nacht dieser Taifun. Und draußen, weiß ich noch, war so eine Stromleitung oder sowas. Und die hat auch ordentlich rumgepeitscht, dann durch den Wind. Aber am nächsten Tag ging es dann auch wieder.
Aber ich bin da auch echt nachts wach geworden und ich hatte Angst. Also ich konnte nicht mehr richtig einschlafen, weil ich halt so dachte, vielleicht fliegt jetzt gleich das Dach weg oder so. Also wir waren ja jetzt nicht unterm Dach, aber also es war halt wirklich so Geräusche, wo du denkst, hält das Gebäude das jetzt noch alles
auf? Ich finde das immer, also bisher fand ich es nie so wirklich schlimm, weil wir eben als Kinder früher oft in der Nordsee waren und da ja auch schon so richtige, schon so Stürme waren. Und deswegen dachte ich eigentlich nie so, das ist jetzt so schlimm, dass es gleich das Haus um Haus. Das wird ja alles so gebaut, dass es diesen Sachen standhält, weil es ja eben bis zu einer gewissen Stärke alles so Standard ist, dass es halt passiert. Eine lustige Taifun-Geschichte, auch vor ein paar Jahren in Takamatsu, auch wieder im Sommer, ne, weil die Taifune sind August und dann bis in den Oktober rein noch, danach dann nicht mehr. Ne. Also viel früher, glaube ich nicht. Es geht immer August, glaube ich, los. Ne, so
Taifun. Ja, Juni, Juli ist ja so Regenzeit und dann genauso.
Genau, da waren wir auch dann eben in Takamatsu und da sollte dann eigentlich dieses große Fest sein, dieses Sommerfest mit Tanz und dann am Ende Feuerwerk. Und da war dann die Eröffnung, dann hieß es schon so, ja, da kommt jetzt der Taifun, mal gucken, was wir noch so hinkriegen. Sowohl der Tanz als auch das Feuerwerk wurden dann abgesagt. weil halt eben dieser Sturm kam. Und man hat so richtig mitbekommen in der Fußgängerzone und die Geschäfte haben alle zugemacht und es waren so Sandsäcke davor, Folien, Abdeckung. Wir konnten da dann auch nicht mehr weg, weil eigentlich hätten wir weiterreisen wollen. Ging nicht mehr. Das heißt, wir mussten in diesem Takamatsu bleiben. Aber auch da wieder, wie du es eben gesagt hast, zum Glück kann man dann die Hotels verlängern, weil eben ja auch keine neuen reinkommen. Das heißt, die Zimmer bleiben frei. Ja, ja, gut. Und dann, was machen wir? Freier Tag. Wir sitzen alle in der Hotellobby und spielen Uno oder sortieren Fotos und so. Also wie gesagt, am Vortag merkst du schon so, ah, morgen geht's los. Und dann am nächsten Tag geht nicht los. Es nieselt die ganze Zeit so ein bisschen. Rausgucken und alle so, wann kommt der jetzt nicht? Ich bin ein paar Mal runtergegangen, so in die Lobby, Leute, wie geht's? Ja, wir sitzen halt hier so rum und gucken, wann geht's denn jetzt hier los mit dem schlimmen Sturm? Und es hat immer so, kam manchmal so ein bisschen so ein Wind und es hat halt die ganze Zeit so geregnet, so ein warmer Sommerregen irgendwie. Da
Fällt aus.
Wurde abgesagt. Ist halt irgendwie so gerade in so einer, neben uns, dass wir das irgendwie nicht mitkriegen. Also, was mache ich? Schönes Nickerchen. Einmal hinlegen, schlafen, plötzlich klopft's an der Tür. Klopf. Oh Gott, was ist das? Ah, Andi, wir müssen evakuiert werden. So, was? Guckst aus dem Fenster, tröpfelt halt so ein bisschen grau. Was? Ja, wir sitzen in der Lobby und der Lölele hat eine Warn-App installiert, da sind wir wieder. Aber die ist nur auf Japanisch und wir haben das übersetzen lassen. Da steht irgendwas mit Evakuierung. Ich guck so drauf und denk so, nee, also, schau doch mal aus dem Fenster. So. Ja, ach so, doch nicht. Und so, ja, dann bin ich runtergegangen, Leute. Es ist alles normal. Wir müssen nicht evakuiert werden. Ach so, war so ein bisschen. Ja, weil die natürlich den ganzen Tag da saßen und auch so ein bisschen gespannt waren. So, was passiert denn jetzt? Ja, und so ging der Tag dann halt einfach irgendwann vorbei und die Sandsäcke konnten alle wieder eingepackt werden und der Taifun kam nicht. Aber es war viel Aufwand. Wir wären ja normalerweise mit der Fähre gefahren.
Geht natürlich
weiter. Die ist ausgefallen. So dass ich dann eine Zugfahrt buchen musste. Die fuhr natürlich auch nicht. Da musste ich die für den nächsten Tag buchen. Da war dann auch schon eine riesige Schlange vor dem Bahnhof. Es ist keine große Stadt. Und es ist ja diese Zeit von Obon, also wo halt eben viele Leute auch rumreisen. Da war halt dann viel los. Dann habe ich zum Glück für uns noch Plätze im Shinkansen gekriegt, dass wir dann diese ausgefallene Schifffahrt einen Tag später durch eine Shinkansen-Fahrt ersetzen konnten. Das war auch so ein bisschen so desillusionierend, weil mit dieser Schifffahrt, da stehen wir halt super früh morgens auf, fast noch nachts, fahren zum Hafen und dann fahren wir irgendwie 4,5 Stunden oder so mit dem Schiff und dann nochmal
mit dem Bus
und dann nochmal mit der Bahn. Da bist du im Endeffekt 8 Stunden unterwegs oder so. Bis du am Hotel bist, du mischen kannst, dann fährst du halt irgendwie so, weiß nicht, 50 Minuten oder sowas von. Also du musst halt schon einmal über die große Brücke natürlich wieder aufs Festland, aber dann geht es halt zum 0, nichts, dass du in Osaka bist. Ja, das war irgendwie komisch. Ach so.
Das war jetzt die große Fahrt. Ja. Warum machen wir das sonst so? Weil es spannend ist und weil es natürlich exorbitant viel billiger ist. Ne?
Ja, weil es spannend ist. Nee, nur weil es spannend ist.
Naja, irgendwo müssen ja unsere günstigen Preise herkommen.
Nee, es ist ja auch ein toll, also es ist ja auch mal ein Spaß dann da auf dieser Fähre, ne, über die Inlandsee.
Wir sagen ja immer, wir benutzen fast jedes Verkehrsmittel, außer Motorrad oder so, ne? Haben wir eigentlich alles dabei.
Außer Motorrad.
Ja, ich gucke mal, was auf diesem, ich habe ja diesen Glücksbringer für gute Reise und da ist ein Schiff drauf, ein Zug, ein Auto, ein Bus und ein Motorrad, glaube ich, und ein Flugzeug. Wir benutzen alles, außer Motorrad. Das fehlt noch auf unserer Reise. Nee. Oder Fahrrad. Aber das könnte man sich ja theoretisch sogar auf eigene Faust leihen.
Genau, das war die sozusagen der ausgefallene Taifun von Takamatsu.
Der ausgefallen. Auch so ärgerlich, ne, weil alles abgesagt wurde. Ja, aber ich meine, klar, lieber so, der Taifun kommt nicht, als dass der einen dann überrascht. Aber man will es ja auch so hinter sich
Vielleicht
bringen.
War das nur eine Lüge, der Taifun. Oh. Vielleicht war das nur, um das Volk klein zu halten.
Um einem das Fest zu verderben. Ja. Oder, oh scheiße, wir sind nicht gut genug vorbereitet dieses Jahr. Wir können leider nicht, da kommt ein Taifun. Der Feuerwerksmeister
ist voll krank. Der Aufwand. Ja, genau, das war der ausgefallene Taifun. Und dann gab es sogar im gleichen Jahr, ich glaube gar nicht in Verbindung mit Sturm, aber auf jeden Fall ganz schlimme Regenfälle. Und die haben da auch irgendwie uns alles, doch, das war doch mit Taifun, da ist ein Flug ist ausgefallen, da mussten wir spontan einen Ersatz, auch wieder Shinkansen-Fahrt buchen, weil der Flug ausgefallen ist. Da hat es dann so einen ganzen, das kam dann in den Nachrichten, so einen ganzen Shinkansen-Bahnhof überflutet. Da waren dann so zig Züge voller Wasser, weil die halt da standen und dann Hochwasser gab und da, wo wir immer hinfahren, da war dann eine Brücke kaputt und so, da hast du so richtig mitbekommen, was das ausmacht. Und das ist in den letzten Jahren ja auch immer häufiger geworden, dass halt Flüge ausfallen, durch diese Stürme, ne?
Beziehungsweise uns fällt es jetzt vielleicht auf, weil wir haben ja erst seit ein paar Jahren diese Inlandsflüge.
Ja, da musst du halt dann nochmal draufzahlen und dann Flugtickets stornieren, Züge buchen und gucken und so.
Ja, aber was war das denn damals? Ich wollte gerne noch, dass du diese Geschichte zum Besten gibst, wo da in der Umgebung von Hiroshima irgendeine Verbindung nicht mehr fuhr. Kannst du das noch?
Weißt, ach, was ich ja, meine? Ja, genau. Das war im Sommer. Da gab es auch im Vorfeld, im Juni, gab es ganz schlimme Regengüsse. Besonders in der Region Hiroshima, also Chugoku heißt diese Region, da gab es dann Überschwemmungen, Erdrutsche und so weiter. Das habe ich schon mal erwähnt an einer Stelle, dass dann die komplette Zuglinie war kaputt, weil die Schienen eben abgerutscht sind. Und wir haben das mitbekommen und dann habe ich gesagt, ja gut, ich fahre ein bisschen früher, bevor die eigentliche Reise anfängt und schaue mir das alles mal an und guck Alternativverbindungen, dass wir trotzdem nach Hiroshima fahren können und trotzdem einigermaßen unsere Ausflüge machen können und so. Bin dann dahin. Und wir haben da nicht in Hiroshima übernachtet, sondern Saijo. Das ist so eine Art Vorstadt von Hiroshima, schon relativ weit raus. Mm. So ländliche Vorstadt, also eine Stadt, aber auf dem Land sozusagen. Mm. Eigentlich ganz schön. Da habe ich dann übernachtet und eben alles gecheckt. Das war also echt schwierig. Da hast du dann gemerkt, alle Leute, die normalerweise mit dem Zug zur Arbeit fahren, mussten dann so super umständliche Verbindungen mit dem Bus zum Shinkansen-Bahn, mit dem Shinkansen in die Stadt rein und dann wieder, total anstrengend. Also was normalerweise eine Sache von einer halben Stunde wäre, wurde so halt jeden Tag 70 Minuten oder mehr. So.
Und du meinst doch auch, die Busse waren so mega voll,
ja, klar, oder? Natürlich, also, genau, weil das alles nur noch Ersatzverkehr war, weil diese eigentliche, die traditionelle lokale Bahn da irgendwie nicht mehr richtig fuhr.
Und die haben ja auch nicht unbedingt wieder ein Auto, ne? Also in Japan ist es halt dann schon so, wenn der Zug nicht fährt, dann sagst du halt nicht, fahr ich mit dem Auto, sondern... Also ja, wie komme ich jetzt überhaupt dahin? Also jetzt müssen halt alle dann diesen Ersatzverkehr nehmen.
Der normale Arbeitsweg wird halt mit den Öffis gemacht, ne? Gerade wenn man eben noch in Stadtnähe wohnt. Ja, auf jeden Fall hat man da so ein bisschen gespürt, den Stressschweiß der Anzugträger, die dann halt jeden Tag diese Scheiße da mitmachen müssen. Genau, also hatte ich das alles so ausklamüsert. Da mussten wir auch mit dem Bustaxi in die Stadt reinfahren, damit wir rechtzeitig bei der Zeremonie sind, das weiß ich noch.
Ach so, das war eben im August,
wo die Friedenszeremonie war. Und weil wir da auf jeden Fall pünktlich sein wollten, mussten wir dann mit so einem Gruppentaxi, ja, da machst du was mit. Dann irgendwann war der Tag der Abreise, ich musste weiterreisen nach Tokio oder so. Und dann war es schon wieder Ankündigung, Taifun kommt, Sachen fallen aus. Oh nein. Ich wusste, ich muss jetzt schnell zu diesem Bahnhof und da fragen, wie ist das mit den Bussen. Und es regnete schon und windete schon. Ich hatte meine zwei Koffer und dachte, okay, Stress pur, schon wieder Sturm, schnell runter. Ich gehe mal die Treppe, gehe dann da diese vier Stockwerke runter und plötzlich haut mir meine Wade weg und ich konnte nicht mehr laufen. Also auf einmal, so von aus dem Nichts, bin ich nur noch so im Humpeln, so totale Schmerzen, wie so eine Art schlimmer Krampf oder so, aber wirklich so aus dem Nichts und der auch nicht weggeht. Dann humpel ich da im Regen, weil schon so annahendem Sturm zu diesem kleinen Provinzbahnhof und fragte so, ja, wie ist das jetzt? Und fahren die Busse. Die Anschluss-Schienenersatzverkehrbusse zum Shinkansen-Bahnhof sind ausgefallen, sodass ich dann mit dem Taxi fahren musste, aber dann habe ich es auch noch geschafft zum Glück. Aber da hatte ich dann so 2-3 Tage lang, konnte ich nicht richtig laufen. Weil es mir einfach so die Wade weggehauen. Zum Glück ohne Gruppe.
Ja, aber also ich will mal sagen, eine Naturkatastrophe gibt's ja noch. Und das ist Vulkanausbruch. Denn auch das ist eine Möglichkeit, die eintreten kann, wenn man sich in Japan befindet. Ein Vulkanausbruch auf Sakurajima, das ist da
der Qualm
bei Kagoshima auf Kyushu. Der spuckt ja immer mal wieder Lava oder qualmt. Mhm. Das kam auch schon mal vor, dass wir dann da diesen Tagesausflug nicht machen konnten. Aber ansonsten, dass wir jetzt irgendwo nicht hin konnten, weil ein Vulkanausbruch ist, gab es glaube ich nicht, oder?
Toi, toi, toi.
Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Und auch der Fuji, das ist ja, er hat lang nichts mehr gemacht sozusagen. Er schläft, aber er schläft eben nur. Da sagen sie ja jetzt auch schon immer die ganze Zeit, ja, es könnte sein in so und so vielen Jahren, dass es da mal einen schlimmen Ausbruch gibt. Gibt es da vielleicht einen Counter dafür? Ja. Ja, du hast mir ja vorhin erzählt, das neueste Ding der Nachrichtenindustrie ist jetzt Counter bis zur Katastrophe.
Genau, wie viel Sekunden noch bis zur totalen Katastrophe. Das wird dann so relativ wahllos gewählt, was dann in dem Fall die totale Katastrophe ist. Ja. Damit unser Podcast von einer Katastrophe verschont bleibt, könnt ihr uns gerne ein bisschen unterstützen, zum Beispiel mit 5 Euro im Monat. Das könnt ihr machen auf steadyhq.com/o zum f. Das ist auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr den Link nicht findet, dann könnt ihr mir schreiben oder eine SMS schreiben oder eine E-Mail. Ja, dann schicke ich euch den Link gerne. Also wir freuen uns immer. Wir haben schon da so einen kleinen Club der Liebenden, die uns da unterstützen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die immer hören und die uns auch 5-Sterne-Bewertungen geben bei Spotify, habe ich gesehen. Da haben wir schon über 20 5-Sterne-Bewertungen.
Kann gerne noch mehr werden.
Das ist ja so das täglich Brot. Wir dachten, wenn wir schon einen Podcast machen, dann wollen wir auch das ganze Spiel mitmachen mit gebt uns einen Daumen hoch, sagt alles weiter, sagt alles ab, um unseren Podcast zu hören. Ja, also vielen Dank dafür. Wir versuchen weiter jede Woche, wie wir es bisher auch gemacht haben, mit einer kleinen Sommerunterbrechung jede Woche seit nun fast 30 Folgen einen Podcast rauszuhauen und ja, in Zukunft eben auch mal ab und zu mit Interviews oder vielleicht auch mal mit Musik. In diesem Sinne, immer schön trocken bleiben.